Das Eingehen auf den Heimatbegriff oder gar seine Benutzung sind in der Linken umstritten. Hat der Sachsenmythos nur lächerliche Seiten oder sollte man wie andere auch im Wahlkampf an diesen Stolz appellieren? Der Sozialphilosoph Wolfgang Lutz hat am damaligen Sonderforschungsbereich regionenbezogene Identifikationsprozesse der Leipziger Universität geforscht.
Ich glaube, Politik kommt nicht aus, ohne das Identitätsmuster auch angeboten werden. Ich glaube, das ist ein Aspekt von Politik auch, wenn wir Politik auch als gemeinschaftsbildend verstehen und auf das öffentliche Wohl ausgerichtet verstehen, so kommt man nicht ganz ohne kollektive Identitätsmuster aus in der Politik.
Kann man Regionen machen, konstruieren, um sie wirtschaftlich und touristisch interessanter zu machen?
Denke ich ja. Wenn man genügend langen Atem hat in der Politik und wenn man genügend Geld hat und wenn man die entsprechende geschickte Konstrukteure hat, ein entsprechendes Identitätsmanagement, dann kann man auch Regionen in einer Langfristperspektive machen. Und dafür gibt es gute Beispiele. Ein Beispiel, was ich in einem Nachfolgeprojekt untersucht habe, das war der Südraum Leipzig, das Leipziger Neuseenland. Ja, das scheint mir durchaus ein Beispiel eines gelungenen Regionenmachens zu sein. Ja, denn der Südraum Leipzig ist ja eine Konstruktion, die eigentlich in der Nachwendezeit erst auf den Weg gebracht wurde.
Lutz beschrieb in seinem Einführungsvortrag 7 Selbsterzählungen der Sachsen. Unter ihnen fällt besonders in den 90er Jahren das Bild der Modellregion, des Vorbildes für andere auf. Dahinter verbargen sich freilich biedenkopfsche Liberalisierungs-, Privatisierungs- und Deregulierungsabsichten. Ebenfalls aus der Warte des Wissenschaftlers argumentiert der Leipziger Stefan Kausch.
Wer hat bestimmte Möglichkeiten und soziale Voraussetzungen, Mythen oder Identitäten zu schaffen und damit umzugehen? Also wer ist auch aktiver Produzent von solchen Mythen und von Identitäten? Und ich denke, dass das unterschiedlich verteilt ist und das hat ja dann die Diskussion auch gezeigt. Das fand ich nochmal spannend auf diesen Bourdieu'schen Begriff vom symbolischen Kapital, aber der ist ja noch viel weiter. Also französischer Soziologe Pierre Bourdieu, der sagt, es gibt unterschiedliche Kapitalsorten. Es ist nicht alles nur am ökonomischen Kapital festzumachen, sondern auch am kulturellen und am sozialen, bei der Organisation von Gesellschaft und wie sie sozial strukturiert ist. Und das spielt logischerweise gerade auch bei Identitätsprozessen und bei Mythenbildung eine große Rolle.
Geradezu unbekümmert, direkt und unakademisch gibt sich hingegen die Bundestagsabgeordnete Monika Lazar von Bündnis 90 Grüne.
Ich habe mich ja gefragt, warum werde ich zu dieser Tagung eingeladen und dann noch zu diesem Thema? Und dann klang das wirklich alles sehr theoretisch und verkopft. Da dachte ich, ich kann da ja eigentlich gar nichts dazu beitragen. Ich habe gedacht, dann ist es vielleicht irgendwie meine Aufgabe, sozusagen von meinen eigenen Erfahrungen, sozusagen Lebenserfahrung und im politischen Geschäft zu erzählen, was ich ja auch versucht habe, so ein bisschen heute beizusteuern, um das mal so ein bisschen auf die praktische Ebene mitzubringen.
Und wird das sächsische Heldentum in diesem Wahlkampf wieder beschworen werden?
Es ist zu befürchten, weil da ja insbesondere die CDU bis jetzt fast 25 Jahre sehr erfolgreich gefahren ist. Hat ja irgendwie unter Bienenkopf damals schon angefangen. Was ich irgendwie ganz grauenvoll fand, weil das hatte schon so was Monarchisches. Ne? Also der König lässt sich herab, seine Untertanen dürfen ihn wählen, war so Mitte der 90er dann eher so meine Gefühle. Und auch jetzt, der jetzige Ministerpräsident macht das ja auch mit einer sehr paternalistischen Art und Weise. Der Sachse, also ich bin für euch alle da und deshalb braucht ihr nur mich und irgendwie niemand anderen. Und das ist dann eben die Schwierigkeit, wie alle anderen Parteien, die eben nicht CDU heißen, die jetzt in der Opposition sind, wie man damit umgeht, wie man bei den Wählerinnen und Wählern ankommt. Man kann es nicht kopieren, aber das komplette Gegenteil zu machen, kommt vielleicht auch nicht an. Das ist einfach die Schwierigkeit, vor der wir jetzt stehen.
Mit den Erzgebirgern und den Sorben waren, wenn man so will, zwei besondere Volksgruppen im heutigen Sachsen vertreten, auch wenn sich ein direkter Vergleich verbietet. Gabriele Lorenz als Vorsitzende des Erzgebirgsvereins ist eigentlich eine Weltbürgerin. Das Erzgebirge braucht keinen Mythos, meint sie.
Und deswegen hatte ich eigentlich auch so ein bisschen Problem mit dem Thema auch meines Impulsvortrags. Der hieß ja Mythos braucht Missbrauch. Und mit dem ersten Teil Mythos wusste ich eigentlich eigentlich gar nicht so richtig etwas zum Erzgebirge zu sagen. Denn in der Tat gibt es diese gewachsene Identität aus der Zeit, alles kommt vom Bergwerk her. Das heißt, es ist diese gemeinsame, ungebrochene Erlebnis, das sich bis in die Gegenwart fortsetzt, wo man durch den Bergbau und die Kultur, die er dann hervorgebracht ist, geprägt wird bis heute und das authentisch lebt.
Frau Lorenz spricht eine eindeutige Empfehlung an die Linke aus.
Ja, genau deswegen war es mir eigentlich ganz wichtig, hierher zu kommen, weil ich ja diese linken Diskussionen kenne, dass die den Heimatbegriff also in die Schmuddelecke stellen, die ihn verpönen. Und ich finde das sehr gefährlich, denn in dem Moment, wo man dies tut, überlässt man den Heimatbegriff, und das erlebe ich ja nun hautnah im Erzgebirge, den Rechtsnationalen der NPD. Und man muss ihn positiv besetzen, positiv nutzen, und das kann ich auch der Linken nur empfehlen.
Die beanspruchte Einheit von Sachsenvolk und CDU-Partei, beinahe in einem aus der DDR bekannten Sinn, lässt sich aufbrechen, meint auch der junge Sorbe Julian Nitsche.
Ich habe ja gestern die Beispiele beschrieben, wenn durchaus eine CDU-geführte Landesregierung Entscheidungen trifft, die ganz klar den jeweiligen Interessen, zum Beispiel dann den sorbischen Interessen, widersprechen, dass durchaus sich das auch in Wahlergebnissen äußern kann. Also wenn man dann von knapp 80% auf 40% abrutscht, sowas ist ja passiert in Landtagswahlen, nachdem zum Beispiel Schulen geschlossen wurden. Das heißt, diese imaginierte, feste Verknüpfung CDU, Sorben, sorbische Katholiken vor allen Dingen, ist, wenn man genauer hinguckt, nicht so fest, wie sich das sowohl die CDU als auch ihre Konkurrenten vorstellen. Ich denke, wenn man an den richtigen Stellen ansetzt und mal auch die Finger in die Wunde legt, was wir zwar nicht nur machen sollen, aber wenn man zum Beispiel über Energiepolitik redet, über Tagebau, über Schulschließungen, über schlechten öffentlichen Nahverkehr in ländlichen Räumen, was ja die Sorben zum Beispiel betrifft in ländlichen Räumen, dann sind das Themen, wo man eben diese Verknüpfung aufbrechen könnte.
Die Sorben würden außerdem zu Unrecht von außen als homogene Gruppe angesehen, sagt Nitsche. Und ihr Zugehörigkeitsgefühl zu Sachsen sei auch nicht so stark ausgeprägt, wie es das Wahlplakat von Ministerpräsident Tillich 2009 als der Sachse glauben machen wollte. Der ehemalige Landes- und Fraktionsvorsitzende Peter Porsch schließlich befasste sich in seinem Vortrag nicht nur mit der Eigen- und der Fremdwahrnehmung der Sachsen. Ihm geht es generell um selektive Bilder und verschiedenste Perspektiven.
Mein generelles Problem im Zusammenhang mit politischer Kommunikation und politischer Bildung ist, dass es nicht nur verschiedene Wahrnehmungsfilter gibt, die natürlich Wahrnehmung variabel gestalten, sondern dass Wahrnehmung selbst sehr unterschiedlich strukturiert ist und wissenschaftliche Erkenntnis, wissenschaftliche Wahrnehmung von Welt nur eine Möglichkeit der Wahrnehmung ist. Das Alltagsbewusstsein nimmt auf andere Art und Weise wahr, nimmt nach anderen Methoden wahr, orientiert sich an anderen Wahrnehmungsfiltern und anderen Wahrnehmungsgewohnheiten. Die Kunst ist wiederum eine dritte Art von Wahrnehmung. Der künstlerische Zugriff auf Welt ist weder alltäglich noch ist er wissenschaftlich.
Seiner Partei empfiehlt Porsch, im Wahlkampf auf jeden belehrenden Ton von den Rednertribünen herab zu verzichten.
Ich könnte jetzt ganz platt auch sagen, zu den Menschen gehen, ne? Aber die Leute erstmal so nehmen, wie sie sind. Den Leuten nicht sagen, das ist falsch, so wie sie sind, sondern den Leuten sagen, wir können alles verändern, inklusive der Leute selbst. Und dann muss ich die Frage stellen, wollen wir denn was verändern? Und ich glaube schon, dass Menschen was verändern wollen an ihrer Situation, weil sie ist, selbst wenn die Zufriedenheit über 50% ist, ist die Situation der Menschen bei weitem nicht zufriedenstellend. Dann muss ich mit den Leuten gemeinsam sagen, wo wollt ihr hin? Was bedrückt euch? Was wollen wir ändern? Was können wir ändern? Und wie? Und wie? Und das muss ein dialogisches System sein. Also Wahlkampf als, da habe ich eine Bühne, da rufe ich es den Leuten zu, was die ewige Wahrheit ist und was ihr Paradies, ihnen ins Paradies bringt. Und die Leute klatschen und sagen, aha, der hat's, den wähle ich jetzt. Das ist eine zu platte Auffassung von Stellvertreterdemokratie.